Ich grüße Sie alle im Namen des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Es ist uns eine Freude, hier zu sein. Als wir vor einigen Wochen hier anriefen bei Pastor Lotz, da sagte er, wenn ihr frei seid an dem Tag, das passt gut, denn weder wir noch der Herr Blöcher sind da. Also, wenn wir kommen könnten, wäre das schön. Und wir haben uns gefreut, dass das so alles zusammenging. Wir wollen uns heute Morgen eine Reihe Gedanken machen über ein sehr ernstes Thema. Ein Thema, was soweit ja gegen das, was wir manchmal als Menschen empfinden, geht, dass ja in manchen Kreisen es verpönt ist, davon zu reden. Und zwar das Blut Jesu. Es gibt ja Übersetzungen, die nehmen das Blut raus und übersetzen dann irgendwie Leiden oder Trübsal oder so manches davon. Und trotzdem ist das Blut Jesu das zentrale Thema. Wir finden ja den Gedanken des Blutes nicht nur bei dem christlichen Glauben, der christlichen Religion. Wir finden das im Voodoo-Kult ganz genauso. Da werden in einer Zeremonie entweder ein Huhn geköpft und dann das Blut lässt man über sich laufen, man trinkt es. Oder es wird eine Ziege geschlachtet. Wenn wir hineinschauen in den Hinduismus zum Beispiel, da wird viel Blut vergossen. Ich habe gerade kürzlich an mir ein Buch angeschaut über die Pilgerfahrten nach Mekka, wo Hunderttausende von Schafen jährlich ihr Leben lassen müssen als Opfer im Islam. Der Gedanke des Blutes ist nicht auf unsere christliche Religion beschränkt, sondern der ist, ich glaube, wie der Römerbrief sagt, einer dieser Grundprinzipien, wie der Mensch versucht, mit der Gottesferne, der Sünde fertig zu werden, der überall dieses Wissen ist da. Aber was macht man damit? Der Römerbrief sagt im ersten Kapitel, dass die Menschen diese Wahrheit Gottes in der Ungerechtigkeit gefangen halten. Sie decken das zu, sie halten es nieder. Sie können es nicht verstehen, also praktizieren sie so gut, wie sie es können. Im Römerbrief, in dem zentralen neutestamentlichen Dokument, was ja auch der größte Anstoß war für die Reformation, finden wir eine Aussage, die ich unserer Betrachtung zugrunde legen möchte. Und zwar lese ich im dritten Kapitel die Verse 21 bis 25. Da heißt es, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen, die glauben, denn hier ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und jetzt der zentrale Satz, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne. Einige Übersetzungen gebrauchen das alttestamentliche Bild des Gnadenstuhls. Als Sühnmal in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. Der Hebräerbrief sagt, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünde geschieht. Das Alte Testament zeigt diese Wahrheit auf, schon ganz vom Anfang her. Zum Beispiel, wie Adam und Eva sich bewusst gegen Gott gestellt haben und sich versucht haben, irgendwie jetzt die Blöße zu bedecken, weil die Herrlichkeit, die sie getragen haben, entschwunden war. Da machten sie sich ja, heißt es, Schürzen aus Feigenblättern. Aber Gott machte ihnen Gewänder aus Tierfellen, heißt es. Er bedeckte ihre Blöße mit dem Opfer eines Tieres, das sein Leben lassen musste. Und wir gehen dann weiter. Wir können durch das Alte Testament hindurchgehen, die ersten Bücher Mose. Da finden wir ein wunderbares Bild im zweiten Kapitel. Da heißt es im zweiten Kapitel, Vers 12, da ist von dem Passa-Lamm die Rede. Und zwar ging es ja darum, dass Gott Mose berufen hat, um das Volk aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Pharao, der König Ägyptens, weigerte sich, und so geschahen eine ganze Serie von Wundern, Zeichen, sehr zum Nachteil der Ägypter. Und immer wieder heißt es, Pharao verhärtete sein Herz. Er wollte nicht, dass dieses Volk das Land verließ. Und dann kam das letzte Wunder, wurde angesagt, dass alle Erstgeburt, das heißt alle Erstgeborenen von Menschen und Vieh, geschlagen werden sollten, das heißt getötet werden sollten. Ohne Ansehen der Person, von der höchsten Stelle bis zur niedrigsten, unter sämtlichen Personen, die sich in Ägypten befanden, auch der Israeliten. Und dann heißt es hier, dass es eine Möglichkeit gab, diesem Gericht Gottes zu entrinnen. Da heißt es, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehl ist. Ein Tier, ein Jahr alt, von Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Ich lasse dann einige Verse aus, gehe in Vers 13, da heißt es, Kapitel 12, Vers 13, 2. Mose, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an euren Häusern, in denen ihr seid, das ist auch Gott hier, ja, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage, das Gericht, soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Gott spricht, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich nicht das Gericht kommen lassen. Blut ist nötig, damit Sünde gesühnt wird, damit Gericht verhindert wird. Die Sünde hat ja einen dreifachen Bezug in unserem Leben. Sie hat einmal einen Bezug gegenüber Gott. Sünde entfremdet von Gott. Sie richtet eine Schranke, eine Barriere auf, die wir nicht überwinden können. Wir sind gottlos. Nicht, weil wir böse Dinge tun oder schreckliche Verbrechen begehen, sondern weil wir gelöst sind von Gott. Weil zwischen Gott und uns eine Trennung ist. Das Blut Jesu, heißt es, und das werden wir gleich sehen, stellt diese Verbindung wieder her, überbrückt diese Trennung. Dann aber tut die Sünde ein zweites, und zwar in Bezug zu uns selbst. Sie belastet unser Gewissen. Entweder mit Scham vor Menschen oder mit Schuld vor Gott. Und wiederum heißt es, das Blut Jesu reinigt unser Gewissen. Und dann ein drittes, die Sünde gibt dem Widersacher Gottes, dem Satan, eine gewaltige Macht in die Hand, uns zu verklagen. Und wiederum heißt es, das Blut Jesu überwindet den Verkläger. Das sind die drei Dinge, die wir heute Morgen kurz betrachten wollen. Die drei Wirkungen des Blutes Jesu, Der Römerbrief hat dir gesagt, diesen hat Gott hingestellt in seinem Blut als ein Sühnezeichen. Dieses Blut ist es, was uns mit Gott wieder in Verbindung bringt. Dieses Blut ist, was uns von dem Gewissen, dem belasteten Gewissen befreit. Und dieses Blut nimmt dem Verkläger die Macht, uns ständig vor Gott zu verklagen. Das Blut Jesu, heißt es, ist nicht wie Gold oder Silber. Es ist nicht etwas, was wir bringen können, um uns loszukaufen, sondern das Blut Jesu ist es, welches uns erlöst und befreit. Es geht hier nicht um die Größe oder die Schwere von Sünden. Ob es jetzt ein kleines Kind ist, welches heranwächst, welches vielleicht mit 4, 6 Jahren, je nachdem, erkennt, dass in ihm etwas ist, was den Eltern nicht gehorsam sein will. Und es will lieb sein, aber es kann nicht oder es tut's nicht. Und durch einfache Unterweisung erkennt es, jawohl, ich brauche Jesus. Ich brauche eine andere Kraft. Ich brauche vor allen Dingen auch Vergebung für Ungehorsam und Zorn. Für vielleicht die kleinen Dinge, Anführungsstriche klein, die ein Kind tut. Das Mittel, was dazu notwendig ist, ist das Blut Jesu. Jesu musste deswegen sterben. Ich habe vor etlichen Jahren einmal den Bericht gelesen von dem sogenannten Nürnberger Prozessen, in denen ja eine ganze Reihe, ich glaube es waren 20 Angeklagte, nationalsozialistische Führer, die meisten wurden von ihnen zum Tode verurteilt. Diesen Bericht habe ich gelesen mit viel Interesse und es war interessant zu lesen, wie zum Beispiel ein Julius Streicher bis zum letzten Moment, wo er durch die Falltür mit dem Strick um den Hals heruntergefallen ist, Heil Hitler geschrien hat. Während ein anderer, und ich kann das nur so weitergeben, weil ich es gelesen habe, und ich glaube, es war korrekt wiedergegeben, das war der ehemalige Außenminister des Deutschen Reiches, Ribbentrop, wie er in den frühen Morgenstunden, ich glaube, es war kurz nach Mitternacht, aus seiner Zelle geführt wurde, bevor er zum Galgen geführt wurde, vor seiner Zellentür die Hände faltete, die Augen schloss und bekannte, ich vertraue auf das Blut des Lammes, welches der Welt Sünde trägt. Und damit wurde er geführt. Ich kann nicht in das Herz des Menschen schauen, kein Mensch kann das. Gott kann das und wenn er das mit seinem Herzen geglaubt hat und hat es mit seinem Munde bekannt, dann ist dieser Mann errettet. Ob ein kleines Kind mit den sogenannten kleinen Sünden oder ob ein Mensch, der vielleicht viele Tausende durch seine Pläne, die er mitgeschmiedet hat, vielleicht viele Hunderttausende, ja womöglich Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Für beides ist das Blut Jesu zuständig. Das Blut Jesu, heißt es, vergibt alle Sünde. So wir unsere Sünde bekennen, so ist er, heißt es, treu und gerecht, dass er Sünde vergibt. Nicht treu und gnädig. Ich habe früher das immer gedacht, dass wir so mit der Barmherzigkeit Gottes tun, zu tun, dass er die Sünde vergibt. Dass Gott Sünde vergeben kann, hat mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Denn Christus hat ein für allemal Sünde getragen, alle Sünde getragen der Welt. Und Gott wird den Menschen nicht noch einmal zur Rechenschaft ziehen für seine Sünde, der dieses Opfer Jesu annimmt. So viele, die dieses Opfer empfangen, welches uns als Geschenk angeboten wird, die haben Vergebung der Sünden. ob groß, ob klein, ob vielfältig, schwerwiegend oder nur ein liebloses Wort. Alles ist im Blut Jesu gedeckt. Und das ist dieses Wunderbare, dass wir aus der Gottesferne wieder, weil das, was als Barriere zwischen uns stand, hinweggenommen ist, dürfen wir aus der Ferne wieder in die Nähe Gottes kommen. Sind wir nahegebracht im Blute Jesu, sagt der Epheserbrief. Das ist das Wunderbare, dass wir annehmen dürfen, dass wir festhalten können. Und das führt uns zu dem Zweiten. Einmal ist das Blut Jesu überbrückt die Entfernung und nimmt die Barriere hinweg und verbindet uns wieder mit Gott. Aber wir müssen ja auch mit uns selbst leben. Und die Sünde tut ein Zweites, sie belastet unser Gewissen. Je nach unserer Kultur, wie in Deutschland, oder leben vielleicht mehr in einer Schuldkultur, wie in Haiti leben wir in einer Schamkultur, je nachdem, das erzeugt unser Gewissen. Entweder ich schäme mich vor anderen, deswegen will ich alles bedecken, alles bemänteln möglichst, mich herausreden, so lange leugnen, wie es nur geht. Oder es ist die Schuldkultur, die mich in Depressionen herunterzieht, in schwere Selbstanklage führt. Und wie viele Menschen leben mit dieser furchtbaren Anklage, sei es über zerbrochene mitmenschliche Beziehungen, über das Verhältnis Eltern-Kinder oder zum Ehepartner. Oder vielleicht zu den verstorbenen Eltern, dass man sich immer noch mit Vorwürfen trägt. Dann dürfen wir wissen, und zwar steht das im Hebräerbrief, da steht im 10. Kapitel, da heißt es, weil wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten mit einem wahrhaftigen Herzen, mit einem vollkommenen Glauben. Und dann kommt dieses wunderbare Wort, besprengt in unseren Herzen und los von einem bösen Gewissen. Das Blut Jesu bahnt uns die Möglichkeit, uns zu Gott zu nahen. Er gebraucht ja hier die Bilder des Alten Testamentes. Da heißt es im Kapitel 9, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengen die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und dann heißt es zwar weiter, Beginn des 10. Kapitels, Vers 2, da heißt es, dass sie sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden. Das war im Alten Testament nicht möglich. Da wurde Sünde immer wiederholt. Jedes Jahr musste wieder ein neues Opfer gebracht werden. Ja, sogar jedes Mal, wenn jemand bewusst oder unbewusst gesündigt hat und es wurde ihm dann klar, ich habe ein Gesetz übertreten, dann musste Opfer gebracht werden. Aber durch Jesu Blut ist dieses ein für alle Mal geschehen. Und wir dürfen unser Gewissen stillen. Wir dürfen das in Anspruch nehmen, dass wir uns nicht mehr anzuklagen haben. Das Blut Jesu besprengt unser Gewissen. Das ist ja das alttestamentliche Zeichen, dass wenn etwas gesühnt wurde, dann wurde von dem Blut des Opfers etwas genommen und wurde entweder auf die Person oder auf den Gegenstand etwas gesprengt. Und damit war das Zeichen, für diese Sache, für diese Sünde ist Vergebung geschehen. Wer das erlebt hat, der darf wirklich mit dem Psalmisten sagen, selig ist der Mensch. Und das Wort selig ist hier im Deutschen gar nicht so, ich bin hier etwas begrenzt. Selig ist eigentlich wenn jemand vor Freude hochspringt, in die Hände klatscht und nicht mehr weiß, wie er seine Freude zum Ausdruck geben soll. Das ist das Wort selig. Wer das erlebt hat, dass das Gewissen gereinigt ist, der kann wirklich sagen, glückselig der Mensch, dem das geschehen ist. Das Erste, Gott hat die Entfremdung überbrückt. Das Zweite, er hat unser Gewissen gereinigt. Und das Dritte, das finden wir in der Offenbarung. Da steht im 12. Kapitel, Vers 10. Oh, ich bin hier im Hebräer. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10 und 11. Da heißt es, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden, den Verkläger, durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie haben den Verkläger überwunden. Wodurch? Indem sie gesagt haben, nun, wir sind ja gar nicht so schlecht und das stimmt ja gar nicht und das habe ich ja gar nicht so gemeint. Indem man sich rechtfertigt. Und hätte der nicht das gesagt? Diese langen Argumente, von denen wir ja schon im ersten Mose, Kapitel 3 lesen, ja, wo der Adam dann sagt, ja, wenn du mir nicht die Frau gegeben hast, dann wäre das ja alles gut gewesen. Die Frau sagt, ja, wenn die Schlange ja nicht gekommen wäre. Dieses typische sich entschuldigen oder andere beschuldigen. So überwinden wir den Verkläger nie. Der sagt nur, der Schürer hat es gemacht. Egal, woher und wodurch. Spielt keine Rolle. Wie überwinden wir den Verkläger, indem wir sagen, jawohl, stimmt alles. Aber ohne Zutun des Gesetzes, ohne eigene Werke, hat Christus für mich sein Blut vergossen. Das ist das Wunderbare, dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, wie es in Kapitel 1 von dem ersten Johannesbrief heißt, dass das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde und andere Übersetzungen sagen von jeder Sünde. Einmal global alle, jawohl, aber auch jede einzelne Sünde ist damit eingeschlossen. Wenn wir, wie es dort heißt, im Licht wandeln, wie er im Licht ist, das heißt, so wir unsere Sünden bekennen, dann ist da nichts, was wir zu verstecken brauchen. Dann brauchen wir nichts zu rechtfertigen. Dann dürfen wir sagen, jawohl, das stimmt. Der Verkläger hat recht, aber Christus hat sein Blut für mich vergossen. Deswegen darf ich ihm entgegentreten. Deswegen ist ihm diese entscheidende Macht genommen, die er ja versucht, in der Finsternis zu halten. Das ist ja dieses Wort, wo es heißt, alles, was ans Licht kommt, wird vom Licht gestraft. Deswegen ist der Satan sehr daran interessiert, dass unsere Sünden verdeckt bleiben, dass wir sie nicht aufdecken, dass wir sie nicht bekennen. Dann hat er nämlich die Macht, uns damit zu verklagen, weil es unbereinigt ist. Wo sie aber bekannt ist vor Gott, da ist sie auch vergeben. Dann kann er sie wiederholen, so oft, wie er will. Ich will es einmal vorsichtig sagen, wenn er dann vor Gott kommt und sagt, er hat das und das gemacht, dann sagt Gott, Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon du redest. Denn Gott erinnert sich laut dem Alten Testament nicht mehr an unsere Sünden, die vergeben sind. Wir erinnern uns vielleicht noch dran, wir machen vielleicht uns noch Vorwürfe darüber. Aber Gott sagt, die sind vergeben, ein für allemal. Ich erinnere mich ihrer nicht mehr. Ich möchte schließen mit einem Abschnitt aus dem Römerbrief in Kapitel 8. Wenn wir das überdenken, diese wunderbare zentrale Botschaft der Bibel. Jesus Christus hat sein Blut vergossen. Ein für allemal. Wir wiederholen das nicht mehr. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran. Wenn wir in der Passionszeit besonders Botschaften darüber hören, dann wiederholen wir das nicht nochmal. Das ist geschehen ein für alle Mal. Das dürfen wir dankbar in Anspruch nehmen und festhalten. Dieses Blut hat uns aus der Ferne wieder mit Gott verbunden. Es hat unser Gewissen gereinigt, gestillt. Und es hat dem Verkläger das entscheidende Argument genommen. Deswegen dürfen wir fröhlich und zuversichtlich sein. Und wenn wir das alles betrachten, dann können wir nur mit Paulus sagen, was sollen wir nun hierzu sagen? Das ist Kapitel 8, Vers 31. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier der Gerechtmacher. Wer will verdammen? Lass den Verkläger auftreten. Wen will er verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, der sein Blut vergossen hat. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wenn dann der Verkläger kommt und will uns vor Gott in Misskredit bringen, dann steht Christus da und sagt, es stimmt, die Sünden sind getan, aber er braucht nicht dafür zu büßen, denn ich habe dafür bezahlt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.